Wir starten direkt los, sagst du.
Ja. Meinst du eigentlich, dass Kunden merken, wenn man was getrunken hat?
Ich glaube, die Antwort lautet, it depends.
It depends, wie routiniert du im Trinken schon bist, ja?
Oder wie viel es halt ist, ne? Ich kann heute jetzt keinen Drink, obwohl wir haben uns gestern abgesprochen und wir wollten eigentlich, aber ich kann jetzt heute noch nichts trinken, weil ich gleich eine Kundin habe und ich werde dann meistens müde.
Echt? Egal, was du trinkst?
Nee, es hängt dann auch von der Menge ab. Wenn ich dann weiter trinken kann, werde ich fröhlich und laut. Aber dann müsste ich ja jetzt in diesem Podcast mich hochpushen. Nee, das geht nicht. Ja, und ob die das merken? Ich glaube, wenn man lang genug zusammenarbeitet, kennt man sich schon ein bisschen und würde merken, oh, da ist heute was anders.
Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
Na, dann sage ich doch herzlich willkommen zu Folge 92 von Ordnung trifft. Heute zu Gast der Alkohol.
Nein, eben nicht.
Stimmt, nee, ist es auch nicht. Ich hab das hier.
Aha. Das könnte entweder ein sehr, sieht edel aus, ein edles Wasser sein oder eine Flasche Wodka.
Es ist Heilwasser. Keine Werbung übrigens, Adelholzener St. Primus Heilwasser.
Ja, wieder keine Werbung. Nee, es fällt schon ein bisschen auf, dass du immer für regionale Brauereien und Getränkehersteller die Namen sagst mit keine Werbung.
Vielleicht sollte ich einfach mal Werbung machen, oder?
Ja.
Also finde ich jetzt auch. Und es ist wirklich lecker, das Wasser. Das muss ich jetzt auch sagen. Mit Blubber.
Die bayerische Getränke-Influencerin.
Genau. Gibt's bestimmt noch nicht.
Nee. Ich habe heute Tee und Kaffee.
Und?
Aber dafür habe gerade gemerkt, ich habe die zwei coolen Tassen. Das ist einmal eine Tasse. Kannst du lesen, was da drauf steht?
Work smart, sleep super hard. Auch nicht schlecht, ja.
Mit so einem Foto von unserem Kater, der sehr tief und fest schläft. Und da unten drunter steht Mental Health Tips Over 40 by Hanuman. Das war eine Tasse, die ich dem Andi geschenkt habe zum 40.
Geil.
Und die andere muss man wahrscheinlich piepsen.
Warte. Keep. Habe ich nicht
gesehen. Showing Balls.
Oh, keep showing balls.
Und das sind Workplace Advice by Vishnu, unser anderer Kater.
Ah! Gibt's das zu Weihnachten bei euch immer, oder was?
Das gab es jetzt zum Geburtstag. Da gab es mehrere so Remembrance-Tassen mit verschiedenen Fotos.
Geil.
Der Familienmitglieder.
Das finde ich auch lustig, tatsächlich. So, ich habe was mitgebracht.
Ja, was vorbereitet?
Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe mich ultra verausgabt und habe Bullet Points geschrieben.
Aha. Steht da auch was hinten dran oder sind es nur Punkte?
Das sind nur Punkte. Nein. Wir haben ein Thema, das wir schon ganz oft angesprochen haben und zum Teil auch schon verschriftlicht, aber eigentlich sind wir noch nicht ganz fertig, weil wir sehr viel auch Feedback uns einsammeln, einholen. Und zwar geht's um Regeln der Zusammenarbeit.
Mhm.
Code of Practice oder Code of Conduct. So ein bisschen, wie wollen wir eigentlich innerhalb der Community agieren? Da gibt's ja schon die Regeln und Werte für die Community. Also wer in die OrgArt-Community einsteigt, der stimmt diesen Regeln und Werten zu. Diese Regeln und Werte sind sehr ausgerichtet auf respektvolles Zusammenarbeiten und so weiter und vor allem auch Wachstum und die Professionalisierung vorantreiben. Und dann gibt's ja aber auch noch ein Code of Practice, heißt mit Kunden arbeiten. Und dann haben wir zwei auch schon mal besprochen. Und deswegen dachte ich, machen wir einfach mal eine Folge draus. Wie gehen wir denn nicht nur mit Kunden und grundsätzlich in der Community um, sondern wie gehen wir auch mit Kolleginnen um, wenn wir zum Beispiel einen Auftrag übernehmen?
Ja. Und da also dachte quasi ich... quasi drei verschiedene Bereiche.
Genau.
Für die es Regeln und Werte teilweise schon gibt, teilweise noch braucht, teilweise einfach... sind es ungeschriebene Regeln, aber ja. So, ja, noch nicht ganz in Form gegossen. Ja, wo wollen wir starten?
Tja, wo wollen wir starten? Ich würde sagen, wir starten bei die Community, weil damit haben wir ja schon Regeln und Werte.
Und ich rufe sie mir nochmal schnell auf. Ha?
Rufst du mal auf? Ich kann ja nochmal kurz ausholen, was ich da mir beigedacht habe, als ich die damals erstellt habe. Und zwar.
Also ich kann die natürlich auswendig.
Ne? Natürlich.
Die 10 Gebote, abends lege ich in mein Bett und dann bete ich die runter. Spreche zu Verena in Gedanken.
Genau.
Ja.
Nee, also ich habe mich immer gefragt, wie man es schaffen kann, dass eine Community wächst, ohne dass die Egos, ich will das aber so und so und ich will aber, dass das nicht in den Weg der übergeordneten Community kommt. Es gibt natürlich immer persönliche Meinungen oder persönliche Richtungen, in die man geht. Das ist auch völlig normal. Aber wenn es darum geht, dass wir als Community uns entwickeln, muss das Gros der Kolleginnen diesen Regeln zustimmen. Und da geht es um Verhaltensweisen, da geht es um Meinungen eben auch. Jeder darf seine Meinung haben, aber bitte auch respektieren, dass andere diese Meinung vielleicht nicht haben. Das ist okay, Menschen sind unterschiedlich. Und dass wir kein Haifischbecken werden, ja, und auch Klong draufhauen, wenn jemand anders etwas anders macht, sondern einen respektvollen Umgang miteinander pflegen, so. War mir in dem Fall tatsächlich wichtig und zu verstehen, dein Ego hat nichts zu suchen in der Community, sondern was ist für alle das Beste, damit sie sich gut entwickeln, die Kolleginnen mit mir zusammen. Das ist eigentlich, was mir wichtig war, als ich das aufgestellt habe. Und ich habe mich auch bei anderen Communities mal umgeguckt. Also sowohl, wir haben ja auch die in Australien zum Beispiel, aber auch andere Communities, die jetzt nichts mit Ordnung zu tun haben. Und bei denen stehen ähnliche Dinge drin. Und das fand ich sehr interessant. Aber ist natürlich auch die Frage, wie lebt man es am Ende des Tages?
Ich muss gerade denken, weil du sagst, wie lebt man es am Ende des Tages? Es gibt ja auch mal auf diesen Unternehmensseiten, ne?
Wenn
man irgendwie einen Job sucht, so diese unsere Werte. Und wenn du dann aber jemanden kennst, der da arbeitet, was der so erzählt oder sie und was da steht. Diversity und Multicultural und du weißt, das wird
das
da nicht. Das steht nur auf der Homepage. Also
ja.
Ist einfach so Greenwashing in HR.
Ja, ganz genau. Ich meine, dass schon Leute gibt, die das leben, das glaube ich schon auch. Aber auch, ich werde nie bei den großen Konzernen, wo ich unterwegs war, wo ich diese Leitlinien gesehen habe, mir gedacht, ja, genau, nee, tut mir total leid. Aber on a daily basis kann ich da leider gar nicht sagen, dass das stimmt.
Es ist ja auch eine Menge Arbeit, sowas aufrecht zu erhalten.
Ja.
Also es reicht ja nicht, dass man sagt, finde ich wichtig. Wir finden das wichtig.
Nee.
Das ist ja auch permanent ein, nicht ein Justieren, weil dann würde man die Werte justieren, aber ein, ja, sich auch zusammenreißen, wieder mal draufschauen und zurücktreten und sich eben, wie du gerade gesagt hast, auch zu fragen, was ist denn der höhere Zweck dieser Unternehmung?
Ja,
und
genau.
Wie viel persönlich, also privat, passt da rein, wie viel darf, wie viel kann, wie viel soll und wie viel ist es doch halt eine Businessgruppe.
Ja, klar, genau, absolut. Und ich verstehe auch, dass jeder natürlich Emotionen mitbringt, tue ich ja auch, aber die haben da nichts zu suchen, weil also man kann sie nicht komplett wegstellen, das ist ja auch normal. Aber die meisten Emotionen haben einfach in so einer Gruppe auch nichts zu suchen, weil sie eben eine Businessgruppe sind. Und ich glaube, das verschwimmt auch bei den Ordnungsexperten oder bei vielen, die sehr eng miteinander arbeiten, auch oft, weil man befreundet sich und man kennt sich über lange Jahre. Das ist ja nicht wie in anderen Unternehmen. Da gehst du rein, arbeitest und gehst wieder raus. Diese Nähe zueinander ist dann natürlich auch mit Emotionen geprägt. Und da sich immer mal wieder zu hinterfragen, hey, jetzt mal kurz, ich weiß, ich bin super emotional oder ich hätte jetzt da voll, jetzt hat jemand in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, da würde ich jetzt gern voll drauf gehen. Voll. Aber ist das wirklich sinnvoll und hilft das der Gemeinschaft? diese Frage sich zu stellen. Also das ist, glaube ich, beim Code of Conduct, wie wir miteinander umgehen sollten, das sollte man sich immer fragen. Und die Frage stellen wir uns ja auch und wir challengen uns gegenseitig ja auch. Was braucht die Community, um zu wachsen, um professioneller zu werden? Was brauchen alle, nicht was braucht einer?
Weil wir haben ganz viele Einzelanfragen. Und da ganz kurz. Professioneller werden heißt ja nicht, da müssen alle noch ganz viel lernen, und sondern professionell heißt in dem Kontext auch schneller.
Auch stärker. Schnell gehört auch professionell dazu.
Sich nicht mehr oder nicht zu sehr mit, ich will nicht sagen Nichtigkeiten, aber mit Sachen, die auch einfacher gehen, aufzuhalten. Nicht immer wieder das Rad neu zu erfinden. Das meinst du auch mit Professionalisierung, oder? Dieses
Standards schaffen. Wenn eine Entscheidung getroffen wurde zum Beispiel, dann zieht man das gemeinschaftlich durch. Beispiel das Pro Bono-Projekt. Haben wir aufgesetzt. Haben wir entschieden, so und so und so, basierend auf dem, was wir auch gelernt haben, ziehen wir es durch. Und das hat ein Ziel. Und das verantworten wir auch. Und da jeder, der mitmachen möchte, kann da mitmachen. Und es braucht Entscheidungen einfach. Und es kann nicht dann jeder kommen und sagen, ja, aber ich möchte das pro bono aber anders machen. Ich möchte das aber so machen. Ja, okay, dann musst du das machen. Das Problem ist, wenn du eine große Masse Menschen bewegen willst, braucht es Commitment der Einzelnen und auch das eigene Ego mal zurückzustellen und zu sagen, okay, für das große Ganze mache ich das. So machen wir es auch. Heißt nicht, dass ich meine, wir investieren so viele Stunden in Pro Bono, wir haben davon 0,0 Euro. Also kein Euro und kein, wir haben, persönlich haben wir nichts davon. Reichweite generieren wir für uns alle. Aber während Ordnungsexperten oft auch Kunden mit nach Hause nehmen, haben wir das ja jetzt nicht am Ende des Tages, ne? Das muss man schon auch mal sehen. Und das ist unser Anteil, den wir da rein investieren. Und so geht's mit vielen Dingen, die im Rahmen der Community laufen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das ist die Voraussetzung, wenn du langfristig in der Ordnungscommunity überleben möchtest, in der OrgArt-Community, dass du gerne Dinge reintun kannst, unterstützen kannst, Positives. Aber es kann auch sein, dass nicht alle deine Themen den gleichen Platz finden, weil wir hier viele hundert Leute und viele hundert Interessen unter einen Hut bringen müssen.
Und das heißt ja auch nicht, hey, wir haben das bei Pro Bono. So wie wir das machen, ist das alles 100% richtig. Das ist ja nicht, was wir denken. Es ist ja, jetzt machen wir es so und bleiben dabei. Und das, was dann rauskommt, so, oh, das könnte man nächstes Jahr besser machen. Ich meine, genau. Die Liste ist schon wieder lang, wird dann auch gemacht. Aber im laufenden Prozess ist dann auch einfach keine Zeit mehr, um dann nochmal alle abzufragen. Und wie würdest du es machen? Und wie würdest du es machen? Und
aber bitte, welches Unternehmen macht das denn?
Genau, also da braucht es dann auch so ein bisschen das, zum einen, das, Lead, Follow or Leave. Ja. So entscheide ich, bist du in der Projektgruppe mit drin und hast Bock, da richtig Zeit reinzubuttern und Vorlagen zu machen? Oder sagst du einfach, okay, so steht's und ich mach mit? Genau. Oder sagst du, hey, ich will das, ich finde das ganz doof, mir gefällt die Pressemitteilung nicht, mir gefällt das Logo nicht, mir gefällt dies nicht, mir gefällt jenes nicht. Dann ist es nicht für dich.
Genau. Dann ist auch okay.
Und ja, ist voll okay. Aber man muss so unterscheiden, welche Themen sind worth it, zusammen an den Tisch zu sitzen oder welche Phase eines Projekts. Und wann muss man dann sagen, okay, du machst das, du machst das, du machst das und los.
Genau. Genau, das ist so ein bisschen Code of Practice. Das ist, wie alle Communities funktionieren. Es gibt jemanden, der setzt den Ton. Wenn du den Ton nicht magst, setz den Ton selbst. Woanders dann, weil es gibt ja schon jemanden, der den Ton setzt. Setz ihn selbst oder mach mit. Oder wenn du es dir nicht passt, dann musst du nicht mitmachen. Aber so funktionieren Communities. Und das genauso wie, was schreiben wir in die WhatsApp-Gruppen, all diese Themen, da gibt es ja auch Regeln, die muss es geben. Weil wenn es keine Regeln gibt, macht ja jeder, was er will. Und dann splittert das alles auseinander. Und das ist einfach schade. Und das wollen wir nicht, weil wir haben echt große Ziele zusammen, ne?
Ja, es wird dann so weichgespült, ne? Muss man dran denken an einen ehemaligen Chef, den ich mal hatte, der Drehbuchautor ist. Und der immer gesagt hat, er hat super knackige Geschichten geschrieben. Und wenn er dann damit zu einem Sender gegangen ist, dann haben da alle mitgequatscht und am Schluss war das nicht mehr seine Geschichte. Weil das ist ein bisschen zu hart und der Bruch ist zu krass und könnten wir nicht aus dem Protagonisten eine Protagonistin machen? Und also am Schluss war nichts mehr von der Geschichte übrig.
Ja.
Und daran erinnert mich das immer ein bisschen, wenn dann, es hat halt schon was, so zu viele Köche verderben den Brei. Will jetzt nicht sagen verderben, aber eben dieses Verbessern.
Ja.
Wenn man dann anfängt, so ja, jeder darf jetzt noch Werbung machen in der Gruppe und teilt doch noch, dass eure Haustiere Geburtstag haben. Ich übertreibe jetzt, ja.
So wie du deinen Tapfen.
Habe ich die schon mal in der WhatsApp-Gruppe geteilt? Nein.
Das meine ich ja, wenn du die Katzengeburtstage reinpacken würdest.
ja, dann, wenn einer das darf, dürfen das alle. So funktionieren
genau.
Halt auch Communities,
ja.
Dass alle dasselbe dürfen. Und ich kenne das viel aus so Vereinsgeschichten und Ehrenämtern. Und es gibt nur zwei Wege.
Ja, ja, absolut.
Einer hat den Hut auf oder alle wollen den Hut. Und dann geht
aber eben auch nicht
wenig voran.
Das ist ja der Punkt. Das finde ich ja immer so interessant. Wenn du dann den Hut abgeben möchtest, sagst du, nee, ich wollte das gar nicht machen. Also ich möchte mal, ich übergebe auch gern mal den Lead für das Pro Bono an wen anders. Da bin ich ja gespannt. Also weißt du, da steckt halt auch wahnsinnig viel drin, ja.
Mhm.
Und wir haben da viel Lessons learned rausgezogen. Wir setzen uns ja jedes Jahr auch hin und sammeln das Feedback ein, wie kann man es besser machen. Aber am Ende muss halt jemand eine Entscheidung treffen. Und das ist immer unpopulär, weil es nicht immer 100% Zustimmung von allen geben kann. Das ist einfach so.
Ja.
Wie ich sage, okay, ich nehme Android-Telefon oder ein Apple. Weil Apple mag ich oder Android mag ich oder Google-Phone mag ich, weil XYZ. Das ist auch ein Pro und ein Con.
Ja, und wenn jetzt aber die Firma sagen würde, hey, wir arbeiten alle auf Apple-Geräten, dann kannst
Richtig.
Du gerne privat dein Android benutzen.
Richtig. Aber die Firma sagt es trotzdem. Und ich bin ja der Meinung, dass Communities nichts anderes sind als eine Firma. Nur weil du jetzt keinen Angestelltenvertrag hast, profitierst du ja trotzdem für dein Business. Du, weißt du, pro bono jetzt das beste Beispiel, du hast ja Kunden gewonnen dadurch, dass du pro bono mitgemacht hast.
Also ja.
Natürlich nicht alle, aber einige haben ihre Kunden gewonnen dadurch. Und das ist quasi, es ist einfach genauso ein Zusammenschluss aus Menschen, die eine Sache verfolgen. Ist eine Community genau das gleiche wie ein Unternehmen.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Warum eigentlich alles selber recherchieren und das Rad neu erfinden, wenn Hunderte vor dir das Rad schon erfunden haben? In der Ordnungswelt sammeln wir das Best-of aus der gesamten Branche und begleiten dich langfristig zu einem stabilen Ordnungsbusiness, das dich eben nicht ins Burnout manövriert und dir in 5 Jahren auch noch Spaß macht. Als Teil der Ordnungswelt genießt du eine motivierende, transparente und wirklich loyale Kultur unter Ordnungsunternehmern. Ohne Ellenbogen und ohne Missgunst. Einfach better together. Wenn du auch dabei sein willst, dann einfach auf orgart.community/Mitglieder und Monats- oder Jahresmitgliedschaft abschließen. Wir freuen uns sehr auf dich.
Ich denke gerade noch, ja, man kann diesen Unternehmensvergleich ziehen, aber ich denke gerade auch an indigene Stämme. Also wir haben das ja ein bisschen verlernt, also wir sind ja sehr individualistisch in unserer westlichen Welt. Und in anderen Teilen der Erde, wo man nicht individualistisch ist, sondern gemeinschaftlich, gibt es ja ganz viele Sachen, die zum Beispiel von einem Stammesoberhaupt entschieden werden.
Mhm.
Das heißt nicht, dass das immer gut ist. Ja, ich bin froh, dass ich selber entscheiden darf, wen ich heirate und wen nicht. Ja, aber dort ist es auch so, dass dir ganz viele Entscheidungen abgenommen werden, weil du nicht für dich entscheidest, sondern nach Regeln eines Gebildes, einer Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist uns auch so ein bisschen fremd geworden, dadurch, dass wir nicht mehr mit der Stammfamilie und Oma und Opa und alle Enkelkinder und die Nachbarn und wenn ich mit dem Nachbarn streite, dann kriege ich im Herbst keine Kartoffeln von dem und dann muss ich hungern. Wie funktioniert eine große Gruppe von Menschen, ist uns vielleicht auch so ein bisschen fremder wieder geworden.
Ist auch so, das ist ja Fakt. Dass du auf die Rücksichtnahme auf andere ist natürlich, wenn du in einer Truppe unterwegs bist, muss das ja viel ausgeprägter sein, als wenn du als Individuum unterwegs bist. Und jetzt ist natürlich die Hochform von Selbstständigen. Die sind ja Solopreneure, sind Einzelunternehmer. Das heißt, die wollen natürlich für sich und ihr Business müssen die ja auch alles entscheiden. Und jetzt bist du Teil einer Community und jetzt wirst du aufgefordert, wieder diese Entscheidungsmacht, die du ja für dich und dein Unternehmen hast und ja absolut richtig ist, wieder aufzuweichen für das Gesamtwohl der Gruppe. Das ist hart, das verstehe ich auch.
Ja, und trotzdem ist ja die Person oder die Rolle, die das jetzt aufweichen muss, auch ein Teil von dieser Unternehmerrolle und nicht du als Privatperson. Das ist ja nochmal jemand anders.
Mhm. Das stimmt, ja. Und wenn ich jetzt aber, jetzt kommen wir zur zweiten Instanz, von der großen Gruppe in die, okay, jetzt arbeitet Sarah mit einer Kollegin.
Ja.
Da gibt es ja auch dann Umgangsformen, die wir ja aber auch noch nie aufgeschrieben haben und diskutiert haben im Detail. Aber das sind einfach, das ist mir auch aufgefallen, ich habe dann zu dem Thema auch mit vielen anderen Unternehmern gesprochen, Selbstständigen gesprochen. Es gibt ungeschriebene Gesetze. Dinge, die man als professioneller Businessmensch, machen sollte. Also ob das jetzt eine Kooperation mit einem anderen Kollegen ist, also zwei Leute gehen zu einem Kunden oder die Übergabe eines Kunden von dir zu einer anderen Kollegin. Wie sollte das ablaufen? Wie sollte die Kommunikation aussehen? Was ist da professionell? Und da würde ich einfach mal, wie stellst du dir das vor als ideal?
Ja, ich kann tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nur davon sprechen, wie ich es mir vorstelle. Wir haben ja immer so einzelne Bausteine, einzelne Punkte, die es da zu diskutieren gibt, angesprochen und gemerkt, da gehen auch die Meinungen sehr auseinander. Also ich finde, wenn man zusammen an einem Projekt arbeitet, ist ganz wichtig, aus dieser privaten Rolle in diesem Moment rauszugehen und zu sagen, wir sind jetzt zwei Unternehmerinnen, die da hingehen. Was braucht's? Was braucht's für Regeln zwischen uns? Wie machen wir es zusammen? Weil vielleicht hat auch jeder einfach einen komplett anderen Ansatz.
Eine Methode.
Das kann anfangen bei
der Methode.
Genau, also das kann die Methode mit dem Kunden, ist es sicher unterschiedlich. Das kann aber auch auseinandergehen bei, wie pünktlich bin ich?
Ja,
ich bin eine Viertelstunde vorher bei der Kundin oder sage ich denen immer schon, hey, pendel dich mal so um diese Uhrzeit rum ein, ich häng's dann hinten dran. Ist ja beides okay. Ja?
Aber
wenn solche zwei Menschen zusammenarbeiten,
ja, klar,
wäre peinlich, wenn die eine Viertelstunde vorher dasteht und die andere erst eine halbe Stunde später kommt.
Ja.
Also da sich gegenseitig, und das glaube ich eine echte Herausforderung, zu behandeln, als würde man sich quasi gegenseitig anstellen in diesem Moment.
Mhm.
Was würde ich einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin sagen, was sind so die Rules? Und die gilt es dann zusammen rauszufinden für dieses Projekt oder für eine längere Zusammenarbeit. Dann auch...
Wer kommuniziert mit dem Kunden? Wer hat den Lead da?
Ja, oder wollen beide den Lead? Das kann garantiert schief gehen. Und ist auch dem Kunden gegenüber nicht kundenorientiert. Auch das, was uns immer so unangenehm ist, die Geldfrage.
Mhm.
Ganz klar kommunizieren, was kommunizieren wir dem Kunden, der Kundin gegenüber, wie teilen wir es auf? Gibt es da schon im Vorfeld irgendwelche Dinge zu beachten? Ja, aber du bringst ja noch die Spenden weg und ich muss früher gehen und kommt das in einen Pott oder rechnest du dann deins ab? Ist immer besser, vorher drüber zu reden.
Ja.
Also das alles so im Vorfeld mal zu klären.
Point, ja.
Und auf alle Fälle auch ein Debriefing zu machen. Ich würde fast sagen, nach jeder Session, also wenn das eine längere Zusammenarbeit ist, mal so für die ersten 10 Sessions.
Ja, und auch da ehrlich sein zu können, Was ist gut gelaufen und was ist nicht so gut gelaufen? Also auch da sagen zu können, hey, da hätte ich mir gewünscht das. Und da kommt es jetzt echt darauf an, wie gut man auch in der Kommunikation ist, zu sagen, das hast du doof gemacht. Sowas mache ich nicht. So ein Fingerpointing, du hast das doof gemacht. Das ist natürlich auch immer eine Sache, die gar nicht so gut ankommt tatsächlich. Aber mal drüber zu reden, wie wollen wir es machen? Nicht in den Problematiken suhlen, sondern die Lösung finden. Wie genau wollen wir es zusammen machen? Und auf was können wir uns committen? Und da ist es nicht nur so, dass man sich in einer Community committen muss. Nein, man muss sich auch, wenn nur zwei Leute zusammensitzen, und das wissen wir ja schon, wenn wir auch mit Partnern zusammengehen, da die Kompromissbereitschaft rausholen. Nur weil du dein Business so führst, heißt es nicht, dass deine Kollegin oder dein Kollege das Business so führt. Also wie kann es dann im Zweier-Duo zusammenlaufen? Wie kann das gehen?
Ja, und erstmal rausfinden auch, wie hast du es wahrgenommen, wie habe ich es wahrgenommen? Mhm. Na, kann ja auch sein, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, die Kundin hat das ist aber, die war ja ganz unzufrieden. Und meine Kollegin sagt, wieso? Die war doch happy.
Auch interessant.
Und darüber, darüber zu sprechen, dass man vielleicht andere Wahrnehmungen hat oder der eine jetzt feinfühliger ist oder vielleicht auch manchmal das Gras wachsen hört, obwohl da nichts ist. Aber erstmal drüber zu sprechen, wie hast du es wahrgenommen? Gab es für dich irgendwelche Probleme? Gab es für dich irgendwelche Besonderheiten?
Ja.
Und dann zu sagen, also für mich ist es so, ich finde wichtig für den Kunden, für die Kundin, also wieder die Frage nach dem Ziel, nicht was möchte ich? Wobei das auch immer ein bisschen eine Frage ist, in welcher Rolle man als Ordnungscoach zu Kunden und Kundinnen geht. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Ja, bin ich der Dienstleister, der einfach leistet, oder bin ich die Führungsperson? Wer bin ich? Ja.
Ja.
Auch das sollte man mit der Kollegin vorher klären, wie man da auftritt, wie man da arbeitet. Und dann eben ein Debriefing zu machen und da offen zu sein für die Argumentation vom anderen erstmal und dann aber auch Beschlüsse zu machen.
Genau. Aber das ist jetzt.
Und es auszuprobieren wieder, wieder auszuprobieren. Und dann kann man ja danach, hat man wieder ein Debriefing. War das jetzt besser oder schlechter? Also, wenn man eine Entscheidung trifft, muss man auch den Mut haben, dass es vielleicht die falsche ist.
Und das ist jetzt, wenn man zusammenarbeitet. Was ist denn aber jetzt, wenn man einen Kunden übergibt, zum Beispiel? Also, wenn man sagt, hey, ich habe hier einen Kunden. Das haben wir jetzt auch oft in der Community.
Mhm.
Was wäre so aus deiner Perspektive, was Minimum braucht, wenn man einen Kunden von A nach B gibt?
Ich finde, es hängt it depends. Es hängt
Unternehmensberater-Antwort, sehr gut.
Es hängt sehr davon ab, wie stark davor schon dieser Kontakt mit dem Kunden oder der Kundin war.
Ja.
Also wenn jetzt jemand einfach aus Versehen bei mir landet. Jemand aus Berlin sucht einen Ordnungscoach vor Ort und landet aus Versehen bei mir.
Ja.
Ja, happy to help. Ja, hat sich wohl verirrt.
Ja.
Gebe ich weiter. Ist da jemand in Berlin? Ganz wichtig, es werden keine Kundendaten weitergegeben. Das sehe ich zum Glück sehr selten, aber immer noch, wenn ich es einmal sehe, ist einmal zu viel.
In der WhatsApp meinst du? In der großen?
Ja, also niemand teilt Adressen oder Telefonnummern, aber manchmal schon Informationen, die zu detailliert sind.
Mhm.
Weil ich weiß nicht, ob diese Person, dieser mögliche Kunde, diese mögliche Kundin, der Kollegin dasselbe erzählen möchte, wie er mir erzählt hat.
Ja.
Genau, also das wäre so Fall 1, hat sich zu mir verirrt. Direkte Weitergabe. Fall 2 ist so, jemand landet bei mir und aus irgendeinem Grund kann oder möchte ich das nicht machen. Dann bin ich ja froh, das weitergeben zu können irgendwie.
Ja.
Aber auf der anderen Seite auch habe ich das Marketing dafür gemacht, dass diese Person bei mir gelandet ist. Und da scheiden sich so noch ein bisschen die Geister. Also darf man da jetzt schon eine Provision nehmen oder nicht?
Man darf erstmal alles, sage ich mal so.
Genau.
Also ich kann dir sagen, wie es bei uns in der Beratung auch ist. Es gibt keine Kundenweitergabe ohne Provision. Und ich finde, jeder darf da einfach sehr klar sein, das und das sind meine Bedingungen, wenn ich einen Kunden weitergebe. Es muss aber auch in einem Verhältnis stehen, finde ich. Also bei uns zum Beispiel gibt es so eine Art Door-Opener-Fee, also eine Türöffnungs-Fee. Das heißt, als Beispiel, man sagt jetzt nicht, boah, ich kriege 10% von allem, was du in Zukunft mit deinem Kunden an Umsatz machst. Das wäre ja utopisch, ja. Aber stell dir mal vor, du machst da irgendwie 10 Kundentermine, weil es ein großes Haus ist. Dass man sagt, hey, 10% von dem ersten Termin oder 20% vom ersten Termin oder so. Also so, es muss verhältnismäßig sein und es muss angemessen sein. Ich finde aber auch, und da jetzt ein Appell an alle Kolleginnen da draußen, ich finde es ein bisschen unfair, dass sich so echauffiert wird. Ja, also da muss man ja, da nimmt die auch noch Geld dafür. Ja, natürlich nimmt die Kollegin Geld dafür. Sie hat ja auch Marketing dafür gemacht. Eine Website kostet Geld. Instagram rumtanzen kostet Zeit. Also alles, was ihr macht da draußen, um diesen Kunden ranzuziehen, hat Geld gekostet. Und warum? Es ist ein Business und man darf dafür Geld nehmen. Das möchte ich an dieser Stelle echt nochmal sagen, weil nur weil du dich entscheidest, das nicht zu tun, ist völlig okay. Aber bitte, wenn Kolleginnen das tun, in einem verhältnismäßig normalen Rahmen, dann ist es auch okay, das einfach zu akzeptieren. Und wenn es ein guter, qualitativ hochwertiger Kontakt ist, wo du dann auch, weiß ich nicht, 10 Termine hinten rausziehen kannst, dann sollte es dir das auch wert sein, weil du musst das Marketing nicht machen dafür. Das ist ein Invest für weniger Marketing, was du machen musst.
Und, Mist, jetzt habe ich den Gedanken verloren. Aber ich hatte ja noch einen anderen, erzähle ich erst den und hoffe, dass der andere wiederkommt. Diese Door-Opener-Fee habe ich jetzt auch schon im amerikanischen Professional Organizing Business Groups Forum und so weiter oft gelesen. Und das macht für mich total Sinn mit der Argumentation, eben du zahlst entweder für die erste Session deine Provision oder fürs erste Jahr, finde ich ein bisschen, weil danach, wenn der Kunde, die Kundin dich wieder bucht, dann geht das ja auf das Konto, wohin du weitergegeben hast.
Genau.
Also dann war ja der Kunde, die Kundin zufrieden.
Ja.
Und genau, das war der andere Gedanke. Ja, und wenn es dir nicht passt, dass die Kollegin sagt, ey, also du, nur damit es gleich klar ist, ich nehme 10%. Wenn du den Kunden möchtest. Und wenn du das ganz schrecklich findest, ja, dann nimmst halt den Kunden nicht.
Ja, und übrigens.
Also, your choice.
Auch da nochmal, 10% fallen ja an, wenn du das Projekt machst. Also, du gewinnst ja in jedem Fall, weil du machst ja den Kunden.
Ja.
Also, wenn eine Kundin, wenn dann natürlich eine Kollegin sagt, ich will auf jeden Fall für den Kontakt so und so viel Geld, und man weiß nicht mal, ob daraus was wird. Ja gut, da würde ich dann schon auch nochmal nachfragen. Ja. Also einfach zahlen und ich weiß nicht mal, wie gut der Kontakt ist, finde ich jetzt auch eigentümlich. Ja. Allerdings, wenn es geht ja darum, wenn wirklich was draus entsteht. Wenn es eine Kundin wird. Und dann, und jetzt kommt genau der Punkt, dass die dir den Kunden weitergegeben hat und gesagt hat, ich nehme 10%, 20%, whatever. Dass du dann als derjenige, der den Kunden nimmt, proaktiv auf deine Kollegin zugehst und sagst, hier, liebe Sarah, ich habe jetzt meine erste Session gemacht, das waren 5 Stunden, ich würde dir jetzt 20% überweisen, schick mir doch bitte gerne eine Rechnung. Das, finde ich, ist professionelles Businessverhalten unter Kolleginnen. Und nicht, ich muss dann auch noch hinterherrennen, hey du, ich wollte mal fragen, hattest du jetzt da mit dem Kunden was gemacht? Das ist so eine Bittstellersituation, das ist nicht gut.
Mhm.
Oder?
Ja, finde ich auch. Also, weil man muss es ja dann auch irgendwie noch im Kopf behalten. Also klar, ein Ordnungscoach hat das eh in der Liste stehen. Aber es ist so,
fühlt sich
es sollte selbstverständlich sein. Ja.
Es fühlt sich nicht gut an, ja.
Also ich finde, wenn einfach schon viel Vorleistung gebracht worden ist oder viel Vorarbeit, dann ist es auch ganz selbstverständlich, dass es dafür eine Provision gibt. Also ich habe zum Beispiel jetzt meine Langzeitkundin weitergegeben und kannte sie auch einfach schon lange, wusste genau, wen sie braucht, was sie nicht braucht und habe auch dieses, okay, jetzt machen wir diesen Übergang von mir zur Kollegin und braucht es dann da nochmal einen Call zusammen, was braucht es nicht.
Ja.
Also das war nicht nur so, hier hast du die Nummer. Und da war es aber auch für alle Beteiligten, also auch der Kundin gegenüber, habe ich da ganz transparent, das muss man nicht, ja, gesagt, dass ich da eine Provision nehmen werde. Und das war für alle irgendwie klar und logisch.
Mhm.
Und sonst frage ich Kolleginnen auch immer, hey, möchtest du was und was möchtest du? Und die meisten sagen, hey, nix, dann gibt's einen Blumenstrauß.
die mittlerweile auch ziemlich teuer sind. Ja. Aber ja, das finde ich schon auch nett, tatsächlich. Das ist schon cool, wenn du da so einen Standard hast. Und ich wünsche mir für alle unsere Kolleginnen, dass sie für sich selber klar machen, was sie annehmen, wie sie es annehmen und was sie dafür dann auch geben. Und dann proaktiv diesen Prozess anstoßen, weil das ist wirklich professionelles Verhalten unter Kolleginnen.
Ja.
Und dann auch, da noch vielleicht zu deiner Kundin, zu deiner Stammkundin, wenn du die dann übergibst, auch mal einen Status zurückzuspielen, zu sagen, hey Sarah, ich wollte nochmal ein Update zu deiner Kundin geben, vielleicht einen Monat, zwei Monate später. So und so viele Sessions haben wir gemacht, das haben wir erreicht, sie fühlt sich ganz gut. Um auch zu wissen, meine Stammkundin ist in guten Händen, ohne dass ich proaktiv, also wie betteln nach Informationen machen muss, ja. Das wollen wir ja nicht. Sondern wir wollen.
Das hängt, ich finde auch das, it depends, hängt sehr davon ab, wie involviert die Kundin jetzt in diese Dreiecksbeziehung sein möchte oder nicht. Also, mein Weg ist da eher, mit der Kollegin zu sprechen, hey, wie war's und wie steht ihr? Und dann vielleicht einfach direkt auf die Kundin zuzugehen. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn Kolleginnen dann über eine gemeinsame, also eine Ex und neue Kundin sprechen. Da bin ich sehr scharf mit, ich möchte das Einverständnis der Kundin.
Echt? Also es geht ja nicht um Details, sondern eher um, aber habe ich auch schon gesehen, da wurde eine Kundin übergeben, die war dann überhaupt nicht happy, war dann auch nicht mehr die Kundin von einer, zu einer Kollegin, also ne, die da übergeben wurde. Und das ist bei der, die Kundin weitergegeben hat, nie angekommen. Und erst nach Nachfrage und Nachbohren und das finde ich einfach nicht richtig. Mhm. Das ist nicht gut. Also, und ich rede nicht von Kundendetails, ja. Oh, die hat jetzt ihre Sockenkiste also das meine ich überhaupt nicht. Aber zumindest so. Ich betreue sie und sie fühlt, es ist gut, es ist safe. Also du kannst dich beruhigen, ich habe das im Griff, so in der Art. Ja,
also bei mir ist da tatsächlich dann der Cut ein bisschen härter. So, okay. Also wenn ich raus bin, bin ich raus. Ja. Beziehungsweise meine Erfahrung ist, in unserem Business ist es sehr schwer, über Kunden und Kundinnen zu sprechen, ohne über sie privat zu sprechen. Dafür sind die Themen zu privat.
Interesting.
Oder kommt natürlich auch wieder drauf an, mit was für Kunden und Kundinnen man arbeitet. Bei mir gibt's da häufig einfach bei meinen Kunden auch noch irgendwie einen Struggle. Und da wäre es dann für eine Kollegin schwierig zu sagen, läuft oder läuft nicht, sondern es ist eher so ein, ich kenne ja die Backstory von meinen Kundinnen.
Na, du meinst, weil es immer nicht so smooth durchläuft.
Beziehungsweise weil es einfach Herausforderungen gibt, die zu der Wohnsituation führen, die man nicht ausklammern kann, wenn man zusammenarbeitet.
Ja, ja.
Und dann ist dieses Gespräch mit, hey, wie ist es gelaufen, kann eben fast nicht sein, ja, wir haben das Wohnzimmer erledigt, sondern ist dann ein Gespräch wie geht's ihr denn sonst so und was macht er denn und geht's jetzt besser und da ist allein die Arbeit von dieser Person zu entkoppeln eher schwierig, meiner Erfahrung nach. Deswegen ziehe ich mich da dann zurück.
Vielleicht stellen wir das auf unterschiedliche Stufen nochmal, je nach Zielgruppe. Ich würde vielleicht sagen, dass wenn es ein Projekt ist, wo es um Optimierung geht, wo es keine speziellen Herausforderungen per se gibt, natürlich hat jeder eine Herausforderung, aber das vergleichsweise smooth durchlaufender Kunde ist, dann zu sagen, hey, ich habe den Kunden, wir haben 5 Sessions gemacht, all good. Dann weißt du zumindest okay, dieser Übergang hat funktioniert.
Ja. Ja.
Bei Kunden, die du betreust und die andere Kolleginnen ja auch betreuen, da verstehe ich jetzt, was du meinst, weil es kann eben sein, dass jemand dann abtaucht 2 Monate und dann wieder auftaucht, einfach aus persönlicher Situation, heißt aber nicht, dass der Kollege einen Fehler oder die Kollegin einen Fehler gemacht hat, ne? Das meinst du damit? Okay, ja, nee, da klar, das macht Sinn.
Und also es ist wirklich, ja, es ist so schwer, das irgendwie in eine Form zu gießen, weil es so situations- oder kundenabhängig ist.
Ja.
Also auch, ja, wie nah war man sich? Wie lange hat man zusammengearbeitet? Nur ich würde jetzt nicht in diesem Fall der Weitergabe die Kollegin gar nicht informieren und dann die Kundin fragen, hey, wie war's denn? Weil das würde ja auch wirken wie, jetzt erzähl mal, hat das geklappt oder nicht? Also da irgendwie alle im Boot zu halten, ohne eine unendliche Dreiecksbeziehung draus zu machen,
ja,
das ist die Kunst. Und
da gibt es vielleicht keine einheitliche Antwort dann dazu.
Ja.
Fakt ist, es braucht einfach gutes Feingefühl zwischen allen Parteien, aber das übergeordnete Ziel ist, bei der Weitergabe eines Kunden fühlt sich der Kunde wohl und die zwei Kolleginnen finden einen Weg, damit es für beide passt. Ob man jetzt eine Provision zahlt oder nicht, ob man, egal wie es läuft am Ende, es müssen sich beide wohlfühlen damit.
Und ja, auch das finde ich extrem wichtig, bei dem bestehenden Kunden, der bestehenden Kundin nachzufragen, okay, ich weiß jetzt das und das alles oder wir beide wissen, was ich über dich weiß, was davon gebe ich jetzt weiter? Was ist für dich wichtig, dass ich es weitergebe für die Kollegin? Welche Basics? Und was machst du mit der Kollegin dann?
Genau, genau.
Das Ordnungsbusiness ist so divers wie eine Blumenwiese. Es gibt die unterschiedlichsten Ausrichtungen. Wer soll sich da also noch auskennen? Wie zum Beispiel, unsere langjährigen Expertinnen liefern dir die ultimative Abkürzung zu deiner Spezialisierung. Danach weißt du, wo der Frosch die Locken hat und wie sie zu föhnen sind. Also ab in deinen Schwerpunkt. Unter www.centerforprofessionalorganizers.com findest du unter dem Reiter Schwerpunkte alle Schwerpunktanbieter und natürlich die Details, was ist drin, was bekommst du und wie kannst du dich da einbuchen. Wir freuen uns auf dich.
Und dann haben wir ja noch du mit dem Kunden, also Code of Practice. Da ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Angebotsform auch. Aber was ist der Code of Practice in Bezug auf deine Kunden? Also was ist so die Basisverhaltensregel, wo du sagst, das ist ein absolutes Muss, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden?
Transparenz. Also ja, ganz klar, Preistransparenz, Angebotstransparenz, also was ist drin, was ist nicht drin, was kostet's? schon mal ganz klar. Diskretion, beziehungsweise die Frage nach dem gewünschten Grad der Diskretion. So, das ist ja auch für jeden anders. Und dann das aber auch streng einzuhalten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, eine ethisches Produktverhalten. Also dem Kunden nicht irgendwas andrehen, weil ich da jetzt noch 30% Provision bekomme. So, das weiß gar nicht, wie man das nennt, aber so dieses im besten Interesse des Kunden handeln. Das finde ich ganz wichtig. Was sind denn noch so Standards? Backout, also wenn du einfach merkst, das ist eine Nummer zu groß für mich, das ist außerhalb meiner Expertise.
Good
auch
point.
Da, Transparenz, eine respektvolle, aber auch klare Kommunikation, das ist hier die Grenze. Und egal aus welchem Grund, ob dich das jetzt selber triggert, ob du sagst, ist nicht mein Business, werde ich nicht für bezahlt oder traue ich mir nicht zu oder finde ich unethisch, da überhaupt in die Richtung zu gehen. Was auch immer, respektvoll und transparent zu sagen, das ist nicht das Themengebiet, in dem ich zu Hause bin. Und dann auch keine Versprechen machen, keine pseudopsychologische Beratung, wenn man da nicht ausgebildet ist oder ich suche dir mal einen Therapeuten, ja. Versprich sowas nicht. Also überleg dir gut, welche Hilfe du anbieten kannst und auch bereit bist, überhaupt dann umzusetzen.
Ja.
Das ist wichtig.
Also neben den absoluten Basics, die du gerade gesagt hast, würde ich mir auch wünschen, dass wenn ein Kunde von dir nicht betreut werden kann, aus welchen Gründen auch immer, du aber einfach Alternativen aufzeigst, wie es weitergehen könnte. Weil gerade in diesem Thema Ordnung habe ich oft das Gefühl, dass Kunden ja sehr resigniert sind. Sie wissen nicht, was soll ich denn, jetzt habe ich dich angerufen, ich hoffe, du kannst mir helfen. Und wenn man aus irgendeinem Grund merkt, es geht aber nicht, ihm trotzdem einen Weg zur Lösung aufzuzeigen. Nicht, ich suche den Psychologen. Oder haben Sie schon mal drüber nachgedacht, einen Psychologen aufzusuchen? Also es sind so Dinge, die das natürlich nicht. Aber zu sagen, vielleicht wäre es hilfreich, wenn, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dass, wäre es hilfreich, wenn ich Ihnen den Kontakt weiterleite zum, weiß ich nicht.
Ja.
So, das in einer respektvollen Art und Weise.
Also da, ja, finde ich auch, muss man so ein bisschen ein Grundverständnis davon haben, wen habe ich jetzt da gerade am Telefon oder an der E-Mail oder bei wem gehe ich jetzt gerade zum Erstgespräch und was ist das eigentliche Thema? Egal, ob das jetzt, okay, das geht nicht voran wegen psychischen Herausforderungen oder ob ich zu jemandem gehe und merke, okay, die Person will Five-Star-Organizing, aber das kriege ich nicht hin. Wird sehr unzufrieden mit mir sein.
Sabine, wir brauchen dich.
Sabine, Alarm. so grundsätzlich einordnen zu können und dann aber auch, wenn ich merke, es landen immer diese Leute bei mir, die ich nicht bedienen kann.
Ja.
In den Kundenmagnet zu gehen und rauszufinden, welche Zielgruppe ich anspreche und welche ich eigentlich ansprechen möchte. Ja, ganz wichtig. Und auch wieder nochmal einen Schritt zurück. Es hängt halt alles miteinander zusammen. Die Ethik dem Kunden und der Kundin gegenüber, da klare Grenzen zu ziehen, was man kann und was man nicht kann und was man macht und was man nicht macht, auch an die Kollegin oder den Kollegen weiterzugeben. Also auch das ist mir schon mal zu Ohren gekommen. Da wurde mal jemand rumgereicht, also eine Kundin, die Hilfe gesucht hat. Und statt dass man klar gesagt hat, hey, da scheint was Schwerwiegenderes vorzuliegen, ich bin dafür nicht die Expertin, war so, probier's doch mal bei der Kollegin. Hat auch nicht funktioniert. Probier's doch mal bei der Kollegin. Aber die haben nicht miteinander gesprochen.
Okay.
Warum sie nicht mit dieser Kundin arbeiten konnten. Und da, diese Kommunikation muss stattfinden. Immer unter Wahrung der Diskretion, aber zu sagen, zum Beispiel, hey, da liegt meines Erachtens ein Vermüllungssyndrom vor. Ich kann das nicht. Ich möchte das nicht. Wer von euch macht das denn? Und nicht zu sagen, im Erstgespräch, ich habe jetzt aber auch gerade gar keine Zeit. Ich melde mich, wenn ich wieder Zeit habe. Das ist nämlich nicht respektvoll und nicht transparent der Kundin oder dem Kunden gegenüber.
Ja, genau sowas wie, ich melde mich dann und man meldet sich dann nicht mehr.
Ja, das ist ja auch selbstverständlich, oder?
Ja, das sagst du so. Ghosten ist in unserer heutigen Zeit ein Thema. Und ich habe es jetzt nicht mitgekriegt bisher. Ich bin aber auch nicht operativ mit den Kunden oder auf on the ground. Ja, bin ich wenig unterwegs. Deswegen weiß ich es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch mal passiert. Ich melde mich und dann meldet man sich nicht, weil man keine Absage schicken will. Das darf nicht passieren. Und da kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema. Viele Menschen haben, ob das jetzt Stress, Unordnung erzeugt Stress im Kopf, ob das dann gleich in Richtung Burnout oder Depression geht oder auch eben nicht. Aber Fakt ist, viele Kunden haben einen emotionalen Bezug zu diesem Thema, warum sie zu dir kommen. Das ist ja ein Fakt. Und ich finde, das braucht es von den Ordnungsexperten, ist immer wieder in der Lage zu sein, zur Sache zurückzukehren. Sich selbst nicht in die Emotionalität ziehen zu lassen. Weil das ist eigentlich menschlich, das verstehe ich auch voll, aber wenn wir das beruflich machen wollen, dann dürfen wir uns nicht emotional in diese Situation mit den Kunden begeben. Ja, und sie haben es auch ganz dolle schwer und das mit ihrem Mann, das stimmt total, also sowas, ne? Immer wieder die professionelle Sachlichkeit rauszuziehen und nicht sich einlullen zu lassen, was ja auch manchmal wollen Kunden einfach auch in ihrer Opferhaltung Bestätigung haben. Dieses, ich bin ja nur und das wird mir alles angetan. Das gibt es ja ganz viele Varianten da draußen. Ja. Dass man sich da nicht reinziehen lässt. Wirklich die Sachlichkeit und die Distanz, die respektvoll, emotionale, empathische Distanz zu halten. Das ist für mich der Grund, und das sehe ich auch, warum manche Ordnungsexperten wahnsinnig erfolgreich sind, weil sie das sehr, sehr gut können. Ja, weil sie das sehr gut können. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich kann auch sehen, wer das kann. Also mittlerweile kann ich sehen, wer auch sein Business so führt.
Ja, und wenn man in eine, wenn man sagt, hey, ich arbeite aber in einer Richtung, wo es immer wieder zu auch psychologischen Themen kommt, mit dem, hey, ich mache keine psychologische Beratung, ich mache keine Therapie, aber wo es immer wieder um Emotionalität geht, also auf Kundenseite, ja, da wieder dieses, wo ist meine Grenze, worüber spreche ich nicht, wofür bin ich nicht zu haben?
Ja.
Und wenn man aber da reingeht und sagt, ich bin bereit, mir Horrorgeschichten anzuhören, also Horrorgeschichten in Anführungsstrichen, ja, Schicksale, Leid zu sehen.
Die einem auch selbst nahegehen, ja.
Ja, Menschen, die vor dir in Tränen ausbrechen oder sich erstmal nicht mehr beruhigen können, weil für sie dieses Ordnungsthema so emotional ist.
Ja.
Wenn man sagt, hey, ich traue mir das zu, ich möchte das machen, dann aber auch zu sagen, was ist mein Ventil dafür? Also wie schaffe ich es nach so einer Session, dann auch wieder in diesen Abstand zu kommen? Und zu sagen, ich habe das jetzt gerade gemacht für in meinem Arbeitskontext, in der Rolle als Ordnungsexperte. Wie kriege ich das aber auch dort gelassen und nicht als Privatperson mitgenommen in den Feierabend?
Oh, das ist auch super.
Ja. Dass diese Person, dass ich weiß, die heult jetzt immer noch.
Ja.
Ja, aber es hat jetzt nichts mit mir zu tun, weil das klingt immer so hart. Meine Stunde ist um.
Nee, das
dann darfst du noch eine halbe Stunde, maximal, nicht mal eine halbe
Jeder
Stunde, eine Viertelstunde. Macht Supervision. Ja, macht Supervision.
Ja.
Und jemand, der wirklich tief mit solchen Themen arbeitet, dem würde ich das auch empfehlen. Also in irgendeiner Form Therapie, Supervision, eine Mastermind mit Leuten, die sich auch damit auskennen, irgendwie sowas, weil man kann nicht, und also da spreche ich jetzt auch einfach aus von meinen Kunden, viel Emotionalität immer nur aufnehmen. Das ist sehr, sehr anstrengend.
Ja.
Da braucht es dann irgendwie ein auch wieder ein Abgeben. Ist alles ein Geben und ein Nehmen.
Ja. Und das ist die hohe Kunst in einem solchen Job, der so wichtig ist, wie der von Ordnungsexperten. Die hohe Kunst, in der Lage zu sein, das auszuhalten und langfristig umzusetzen und es einfühlsam zu sein und empathisch zu sein und gleichzeitig es aber nicht mitzunehmen. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst.
Ja, und aber auch zu sehen, also das ist, ja, ich sage jetzt noch einen Satz zu mir, was dann, wenn der Knopf aufgeht, da wo so viele Tränen sind, da ist auch unendlich viel Dankbarkeit und Freude und dann geht dieses Herz auf und dann sprüht das da raus und dann ist da kein Halten mehr und das ist einfach, das macht das Glas dann wieder voll.
Ja.
Aber auch das ist ja was jeder für sich entscheiden kann. Möchte ich, sage ich einfach nur meine ich. Ich möchte nur Menschen, die sagen, hey, guck dir hier den Kleiderschrank an, ist für mich nicht wirklich tief emotional, ist für mich irgendwie nicht ein Thema, aber ich weiß halt selber nicht, wie es geht.
Ja.
Wenn du das andere nicht machen möchtest, dann lass es sein.
Absolut. Musst und die Frage sich auch zu stellen, ne? Aber ich glaube auch manchmal, dass vielen Experten, die gerade anfangen, die Dimension, die Diversität an Kunden da draußen noch gar nicht bewusst ist. Deswegen sagen wir auch mal,
nein, kann sie auch nicht.
Ihr müsst diese Erstgespräche machen, ihr müsst lernen, dieses Feingefühl zu entwickeln. Wer sitzt da auf der anderen Seite? Richtigen Fragen stellen, um dann auch urteilen zu können, Do's and Don'ts für mich selbst.
Ja.
Genau. Wow. Ja, haben wir ordentlich was geschafft heute, oder?
Ja. Wir sind alle Kategorien durch.
Community.
Haben noch was zu tun.
Kollegen und Kunden, ja. Ja, sicher.
Ich steht aber auch für nächstes Jahr auf dem Zettel, ne? Dieser Code of Zusammenworking.
Ja.
Das in mal in Form zu gießen.
Genau. Aber jetzt haben wir es ja hier in diesem Podcast einmal reingegossen.
Genau. Machen wir Transkript. Dann ChatGPT schreibt da ein PDF draus.
400 Seiten.
Copy-Paste. Fertig.
Tada. Nicht super.
Gut.
Dann haben wir's.
Dann?
War das jetzt die letzte Folge für dieses Jahr?
Nee, wir machen doch noch eine. Warte, ich mach klicki-klicki. Klicki-klicki. Podcast. Ja, wir wollen doch noch die Abschlussfolge, die Jahresabschlussfolge machen.
Okay.
Es ist aber nicht das Ende der Staffel. Es ist nur eine kurze Winterpause.
Sehr gut, dann see you next week.
Ciao.
Tschüssinger.
Aha.
Das war's auch schon wieder mit der Folge. Kurzweilig und ordentlich. Wenn dir das, was wir tun, gefällt, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Schreib uns eine Bewertung und abonnier uns idealerweise auch, damit du keine Updates mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.